Der heiße Herbst beginnt, die Zeit des Fußballjahres, in der Fußballclubs zwar noch nichts gewinnen, aber dafür ganz schön viel verlieren können. Das gilt sportlich unter anderem natürlich für die 5 deutschen Champions League-Clubs in dieser Woche, aber juristisch auch für Manchester City. Die stehen ab heute nämlich vor Gericht und um diese beiden Themenblöcke geht es heute am 16. September bei uns.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Wir haben also einiges zu besprechen heute im Fever Pitch Podcast und das machen wir mit einem kompetenten und eloquenten Gast. Der hat das bereits in mehr als 1800 Live-Spielen unter Beweis gestellt. Fußballkommentator und Podcaster Ralf Bosse ist heute bei uns im Fever Pitch Podcast. Hallo Ralf.
Grüß dich, moin.
Du hast schon alles erlebt, aber Fever Pitch Podcast für dich heute eine Premiere.
Ja, ich habe hier, mein Herz schlägt ohne Ende. Ich bin schon ganz nervös, was auf mich zukommen wird. Keine Ahnung, aber du bist ein erfahrener Mann. Von daher wirst du das im Griff haben. Und falls ich hier was Falsches sage, gerne mal mit so einem Piepton drüberlegen und dann nachträglich noch ausbessern.
Das sollte mich schwer wundern, wenn du mit der Aufgabe nicht zurechtkommst. 1800 Fußballspiele, inzwischen sind sogar schon mehr. Das 1800. war ausgerechnet das EM-Endspiel.
Ja, sehr schöner Zufall, dass ich das seit 32 Jahren mein Traumjob als Fußballkommentator ausleben für Radio und Fernsehen. Und dass das so zusammengekommen ist, dass also dieses Jubiläumsspiel, das 1800. Topspiel für Radio und Fernsehen, tatsächlich das EM-Finale ist, das war natürlich ein sehr, sehr schöner Zufall. Ich glaube, danach wäre es irgendwie ein unspektakuläres DFB-Pokalspiel gewesen. Aber gut, okay, kann man sich nicht aussuchen. Aber anscheinend hat die langfristige Planung in 32 Jahren genau gepasst, dass das EM-Finale das Richtige war.
Hervorragend, exakt darauf hingearbeitet. Von diesen 1800 Spielen plus X, es sind ja seitdem noch ein paar dazugekommen. Hast du eins, wo du sagst, das war das absolute Highlight oder ist für dich jedes Spiel irgendwo auch in der Rückschau gleichwertig? In der Vorbereitung bestimmt.
Das auf jeden Fall und vor allen Dingen bin ich dankbar für jedes Spiel, denn diesen, ich sage immer wieder, Traumjob leben zu dürfen, ist für mich ein Riesengeschenk, dass die Sender weiter mit mir zusammenarbeiten. Das ist nur wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Also ich bin dankbar für jedes Spiel. Wenn man mir jetzt sagen würde, du, das ist vorbei, du kannst jetzt nur noch die Kreisliga live machen, würde ich sagen, ey, geil, klar, bin ich mit dabei. Und meine Anfänge sind ja in der Kreisliga, Bezirksliga gewesen. Und da sind eigentlich die schönsten Erinnerungen, wo ich Fußballspiele aus Telefonzellen kommentiert habe, ohne zu sehen, was da gerade läuft. Also diese Anfangsphasen, das war, da sind schöne Erinnerungen geblieben. Jetzt ist es mittlerweile ja alles klar, auf der Ebene, wo ich jetzt arbeiten darf, technisch hochwertig, da gibt es keine Ausfälle, da gibt es keine Überraschungen. Und da ist es dann ein Herzblutarbeiten, das heißt, das Spiel kommentieren, Abpfiff, dann ist es so, dass es fast wieder von der Festplatte löscht, um auf das nächste zu gucken. Und auch diese Woche wird ja durchaus sehr abwechslungsreich und anstrengend werden mit 5 Spielen. Da bist du ständig in Vorbereitung kommentieren, vorbereiten, kommentieren. Aber ist doch ein geiler Job, ey, das ist doch ein wunderschönes Geschenk. Ich bin da extrem dankbar für, dass ich das machen darf.
Und am Wochenende warst du in der Bundesliga auch am Start, warst im Einsatz im Signal Iduna Park.
Genau, am Freitag habe ich die Borussia gemacht, die den Tabellenführer, ersten FC Heidenheim. Das war auch eine interessante Geschichte, wo du dann gedacht hast, na, die Heidenheimer, ich hatte sie vorher in der Qualifikation zur Europa Conference League gegen BK Hecken zweimal kommentieren dürfen. Da hatten sie mich überrascht, denn Frank Schmidt hat ja zweimal die Aufstellung komplett umgestellt. Einmal 9 Umstellungen im ersten Spiel und 8 im zweiten. Ich denke, was macht er jetzt? Spielt er komplett auf Ausscheiden. Aber das hat funktioniert. Aber man hat auch gemerkt, so eine Mannschaft wie BVB ist für Heidenheim dann doch noch eine Nummer zu groß.
Ja, dann doch noch ein am Ende sehr souveräner Sieg der Borussia aus Dortmund. Bei dem Spiel hat Emre Can gejubelt, hat das letzte Tor geschossen, dann eine Geste gemacht, diese Plappergeste und die Hand vor oder den Zeigefinger vor den Mund gelegt, so nach dem Motto, jetzt seid mal endlich leise. Hast du diese Kritik sofort richtig zuordnen können im Kommentar? Weil ja einige dachten, na, das geht doch vielleicht in Richtung Nuri Sahin. War ja dann am Ende angeblich nicht so.
Sehr richtig, das Wort angeblich. Man spricht natürlich sofort davon, oh, Skandal, der hat den Trainer da kritisiert. Ja, in welche Richtung soll es eigentlich schon gehen? Er hat sein Standing ja verloren, obwohl er immer noch Kapitän ist, aber er sitzt auf der Bank halt. Also er ist nicht in der ersten Elf zu finden. Und Nuri Sahin hat ihn rausgenommen. Und natürlich sind die Journalisten, sind wir dann ja auch aus der Medien- und Pressewelt sofort dabei und sagen, oh, Skandal, wie kann der rausgenommen werden? Emre, das kann dir doch nicht gefallen. Aber er hat sich immer gut im Griff gehabt. Bisher hat sich da nicht falsch verhalten, keine falschen Worte gewählt Richtung Nuri Sahin. Aber dass es da ja auch umgeht, also das kann er mir nicht erzählen, dass irgendwas anderes gewesen ist, sondern nur darum, Es war auch nicht die Fankurve des Gegners, die zwar gut besucht, aber beim besten Willen nicht ausverkauft war. Das ist eine Nuri Sahin-Nummer gewesen. Mhm. Ob er jetzt dem Trainer gegenüber gezeigt hat, halt du mal den Mund, ich kann das hier besser. Ja, das 4:2 in der Nachspielzeit, es war sicherlich nicht der entscheidende Treffer zum Sieg, denn danach war direkt Abpfiff, also das sicherlich nicht. Aber ja, ist eine schöne Geschichte, kann man wieder drüber reden und sofort einiges reininterpretieren.
Aber nicht so viel zu interpretieren vielleicht wie bei Victor Boniface. Sein Hosengate oder Kölner Express nannte es Penisjubel, wo auch am Anfang keiner wahrscheinlich richtig wusste, was soll das jetzt? Und dann erklärt er das. Das ist eine Nachahmung eines nigerianischen TikTokers. Der hatte ihn gebeten darum, diese Geste dann zu machen, beziehungsweise die Hose runterzulassen und dann so zu jubeln. Ja, kann man machen, aber was sagst du dazu?
Also ganz, ganz wichtig, dass Victor Boniface das nach dem Spiel aufgeklärt hat. Vor dem Spiel wäre es ein bisschen arrogant gewesen. Aber in der Situation, wo du nicht weißt, was ist der Anlass, warum jubelt er, warum zieht er die Hose runter, ist an sich ja erstmal, ja, vielleicht sogar ein Grund für eine gelbe Karte, weil du den Gegner veräppelst, die Fan provozierst oder so. Also das sofort aufzuklären, war sehr, sehr wichtig. Ist sicherlich ein kleines Späßle, okay. Aber wenn das jetzt so weit geht, dass irgendwelche TikToker den Spielern eine Nachricht schicken und sagen, jubel mal bitte so und hey, das hat er gemacht bei mir und ich habe es ihm gegeben, diesen Hinweis, das zu tun. Also dann sind wir schon bestellt und geliefert. Dann sind wir beim Amazon-Fußball. Das kann natürlich nicht sein, aber das aufzulösen war extrem wichtig.
Ja. Wir haben ja schon diverse komische Jubel in der Bundesliga gesehen, die dann auch schon vorher von langer Hand geplant waren. Der Batman-Jubel mal, Aubameyang war das, glaube ich, in Dortmund oder ähnliche Geschichten. Ich bin da jetzt auch nicht unbedingt der größte Freund von, weil ich denke, wenn man da vorher schon wochenlang plant und dann das alles immer mit sich rumschleppt, dann aber kein Tor schießt und dann irgendwann das doch dann mal rausholen kann aus der Hose, dann ist doch diese ganze Spontanität sowieso schon wieder weg. Dann ist das doch nur noch Show. Zumal ja die ganze Spontanität im Fußball ja sowieso durch den VAR-Einsatz schon extrem eingeschränkt ist.
Es kommt dazu, wenn du Pech hast, muss den Jubel wieder einpacken. Ja. Aber alle Welt hat ihn schon gesehen, dann ist er verbraucht. Aber du hast schon recht, ich habe da auch jedes Mal drüber nachgedacht, wenn du in der Kabine bist vor dem Spiel, dich vorbereitest und deine Kollegen sehen, ach, er hat schon wieder die Batman-Maske in der Hose. Naja, vielleicht klappt es heute mal, er sucht ja schon seit Monaten. Hinzu kommt natürlich, dass dieser Hosenbereich während des Spiels ja auch ein bisschen schwitzig sein kann und sich das Ding dann vor die Augen zu klatschen, weiß ich auch nicht. Also ich habe da auch so meine Bedenken, ob das wirklich notwendig ist und müssen wir das überhaupt haben, brauchen wir das? Kann man nicht einfach so jubeln mit den Händen, mit den Armen, was einem körperlich zur Verfügung steht, ohne dass man da noch großartige Hilfsmittel aufsetzt, die nachher natürlich ein Riesenthema sind, das ist klar. Aber du hast absolut recht, wie lange schleppt er das Ding mit sich rum, um endlich mal so jubeln zu dürfen? Na, weiß ich nicht, das ist auch wieder Haschen nach Schlagzeilen.
Definitiv. Mit welcher Jubelgeste begrüßt du denn die jetzt kommende neue Champions League?
Mit der Jubelgeste in dem Moment, ich einfach nur so mache, die Hand an den Kopf und denke, wie spielen die das jetzt nochmal? Wer gegen wen und wer überlebt und wer scheidet aus? Also ich habe es jetzt verstanden, ich bin richtig stolz drauf, dass ich echt nicht kapiert habe, wie man die neue Champions League spielt. Wenn man es verstanden hat, ist es auch gar nicht so schlimm. Aber ja, Champions League, übersetzt Meisterliga. Meister sind dabei, aber auch viele, die da überhaupt nicht hingehören. Mhm. Also ich kann mich ja nur wirklich an früher erinnern, wo es Europapokal der Landesmeister hieß. Diese Bezeichnung war natürlich noch sehr, sehr klar. Und ich hatte den Eindruck, früher war es echt darum gegangen, welchen Gegner kriegen wir zugelost, wo können wir den schlagen, schaffen wir die nächste Runde. Es war ein sportlicher Wettbewerb. Jetzt geht es nur noch um Geld verdienen. Klar, es gibt einen Sieger am Ende, der darf sich auch freuen, diesen Pokal zu gewinnen. Aber alle Teilnehmer werden da finanziell bezuschusst und das ist wichtig. Da muss ich reinkommen. Das hören wir gegen Ende der Saison. Ich will in die Champions League, ja nicht um den Titel zu holen, nicht um mir die Gelder zu holen, um die nächste Saison zu finanzieren. Das ist eigentlich eine sportliche Verbesserung. Und es ist natürlich im Endeffekt ein Entgegenkommen gegenüber der ECA, die immer wieder diese neue Liga gefordert hat. Wir haben prominente Vereine, es gibt noch zwei, die immer noch diese Superliga haben wollen. Juventus Turin steckt da auch noch mit drin. Und dass UEFA gesagt hat, komm, wir gehen jetzt in dieses neue Format und machen dann so ein bisschen Superliga in Europa. Dann sind die, die es haben wollen, zufrieden. Wir haben Top-Vereine mit 36. Mehr können wir nicht tun und dann sind wir alle zufrieden. Wir werden es spielen, wir werden gucken, vielleicht wird es richtig gut, vielleicht wird es richtig toll. Man hat ja wohl schon errechnet, dass etwa 7,5 Punkte reichen, um das Achtelfinale zu erreichen. Also wenn du 8 Spiele austrägst und davon 3 gewinnen musst, um schon weiterzukommen, dann würde ich ja auch sagen, wenn diese Berechnung stimmt, wie schnell ist denn das dann sportlich verwässert, wenn ich die ersten 3 Spiele gewonnen habe und kann die Füße hochlegen, weil dann schon theoretisch nichts mehr verspielt werden kann. Man muss es gucken. Lass uns beginnen. Vielleicht sagen wir in ein paar Jahren, wow, geil, toll, was er das gemacht hat. Schöne Idee. Im Moment, ja, fremdelt man noch so ein bisschen mit dieser ganzen Geschichte.
Das Thema des Tages.
Dann gucken wir doch noch mal ein bisschen detaillierter drauf. Du hast schon gesagt, 36 Mannschaften sind am Start. Die ersten 8 kommen direkt in die K.O.-Runde und die Mannschaften 9 bis 24 spielen dann noch eine Zwischen-K.O.-Runde aus, um dann in die große K.O.-Runde zu kommen. Am Ende können es 17 Spiele werden, bis man am Ende den Henkelpott nach oben streckt. In der Vorrunde sind schon mal 8 und damit 2 mehr als bisher. Und du hast gesagt, es geht um Geld. Ja, 2 Spiele mehr Einnahmen sind auf jeden Fall schon mal garantiert für alle, die teilnehmen. Jetzt nehmen ja 5 deutsche Mannschaften teil. Das ist aus unserer Sicht erstmal positiv. Das ist für dich positiv, weil du dann auch viel zu kommentieren hast. Welche?
Ich habe sofort gedacht.
Vor allen Dingen ja auch Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in dieser Woche dann gleich zum Start 3 Tage Champions League. Das verteilt sich ja dann auch schön.
Ja, genau. Man wird das zwar nicht beibehalten können, aber diese Auftaktwoche im Europapokal geht jetzt ganz alleine an die Champions League und danach kommen die anderen beiden Wettbewerbe auch alleine dann. Das ist eine schöne Geschichte, aber du hast recht. Ich habe auch sofort gesagt, mehr Spiele, mehr Einsätze, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kann man sich drüber freuen. Aber natürlich wird das Thema kommen, Belastungssteuerung für die Spieler muss das auch noch sein. Du fliegst da hin und her und kreuz und quer. Das ist alles mit dabei, aber das ist nun mal eingepreist. Wenn ich als Spieler top verdienen möchte und der Verein sagt, haben wir nicht, aber durch die Qualifikation für den Wettbewerb kannst du deinen eigenen Lohn quasi einspielen und dir dein Geld selbst verdienen. Da muss man auch das irgendwo akzeptieren. Aber generell diese Woche, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wird man natürlich genau drauf schauen, haben wir Top-Spiele, die von der reinen Paarung her schon so lauten, wo man sagt, ey, geile Geschichte, wie vielleicht der VfB Stuttgart bei Real Madrid. Oder ist es eben nur ein Aufwärmen? Haben wir schon die ersten Überraschungen? Und müssen wir ehrlich sein, bei diesen 36 Mannschaften sind auch Vereine dabei, wo wir sagen, kenne ich nicht, Namen schon mal gehört, wer spielt da? Keine Ahnung. Da müssen wir uns auch so ein bisschen drauf einlassen, diese vermeintlichen No-Names dann auch zu akzeptieren und zu gucken, gehören die dahin? Wir werden auch Mannschaften haben, die Kanonenfutter sind, die zusammengeschossen werden und dann direkt rausgehen aus dem Europapokal. Aber mit dem Wissen, wir haben uns schön Geld reingenommen, um für die heimische Liga dann als reicher Verein erstmal weiter unsere Titel da zu holen. Also das ist, aber lass ich mal spielen, diese Woche wird interessant. Die Medien werden sehr ausführlich darüber berichten. Und nach dieser ersten Woche können wir sagen, wie ist es denn gewesen? Wie hochwertig ist es fußballqualitativ? Haben wir Top-Spiele gesehen? Haben wir schon jetzt eine Sortierung, wo wir sagen, war ja klar, die Exoten stehen unten und die anderen stehen oben. Ist es langweilig oder ist es interessant? Man wird es erst beurteilen können, wenn du es gespielt hast. Wenn die erste Runde vorbei ist, dann wissen wir eine Menge mehr.
Und wir schauen aber trotzdem mal drauf. Bayern München gegen Dynamo Zagreb und Real Madrid gegen VfB Stuttgart. Das ist das, was aus deutscher Sicht dann am Dienstag schon gleich ins Haus stehen wird. Du wirst Bayern München gegen Dynamo Zagreb kommentieren. Und die Bayern haben ja was Neues aktuell, oder sie zumindest neu. Sie sind seit 357 Tagen mal wieder Tabellenführer in der Bundesliga. War mir gar nicht bewusst, dass es tatsächlich schon so lange her ist.
Ja, 357 ist ein Tag mehr als ein ganzes Jahr. Also von daher ist das schon eine gute Geschichte, dass die Bayern tatsächlich gemerkt haben, es gibt auch jemand anders, der mal die Bundesliga dominieren kann mit eben Bayer Leverkusen. Das wird sie geärgert haben, ohne Ende. Sie sind nicht deutscher Meister. Das wird sie noch mehr ärgern. Das heißt, sie haben eigentlich keine Berechtigung, in der Champions League mitzuspielen. Sie
kommen sogar nur Dritter gewesen.
Genau, sie kommen nur rein, weil wir 5 Vereine haben. Also da müssen sie ein bisschen dankbar sein an Leverkusen, Stuttgart und generell erstmal die UEFA, dass dieser Wettbewerb jetzt eingeführt worden ist. Sonst sähe das wahrscheinlich ein bisschen anders aus bei den Jungs. Aber natürlich, die Bayern sind da, sie haben in diesen wenigen Spielen, die sie jetzt schon gemacht haben, 15 Tore geschossen, nur 3 kassiert, sie sind da, gut, man muss natürlich ein bisschen relativieren, Pokal Ulm, das ist okay, Kiel 6 wegschießen, scheint ja auch so normal zu sein, es war ein bisschen enger bei den anderen beiden Spielen, Wolfsburg war eine enge Kiste, aber klar, die Bayern sind da, sie haben ihren Kader kaum verändert, muss man auch sagen. Sie sind da weitestgehend zusammengeblieben, die Qualität ist dabei geblieben. Bin da sehr gespannt. Also im Moment, glaube ich, von den Ergebnissen, die wir bisher gesehen haben, bundesligamäßig, schwer einzuschätzen, alles so Pflichterfolge. Jetzt gilt es, aber Dinamo Zagreb, Heimspiel, auch das ist ein Pflichtsieg, der muss dann schon her.
Bayern auf jeden Fall erfolgshungrig, das hat man gegen Kiel dann gesehen, die haben dann auch nachgesetzt, haben dann in der zweiten Halbzeit das dann ein bisschen lockerer angehen lassen, was natürlich mit dem Vorsprung im Rücken auch klar war, und sie haben vor allen Dingen dann auch die Kräfte ein bisschen schonen können. Das ist ja gerade bei den Nationalspielern, gerade bei Musiala wahrscheinlich besonders wichtig, dass der dann auch gegen Zagreb wieder fit und wirbelfreudig dann ans Werk gehen kann.
Ja, auf jeden Fall, und er kann dankbar sein, dass das Spiel in den Niederlanden war, also dass er quasi mit dem Auto mal eben nach München zurückfahren konnte. Ich denke an Min Jae Kim, der da mit Südkorea in Bahrain, na, die waren nicht in Bahrain, Japan war in Bahrain. Die sind aber auch irgendwo in Asien unterwegs gewesen. Das heißt, der fliegt über Zwischenstation Frankfurt, vielleicht nach München, vielleicht kann er auch direkt nach München, aber auf jeden Fall, der ist Freitag angekommen, dann sagen sie ihm, schön, dass du da bist. Übrigens, das ist der nächste Flieger, es geht weiter, und der hat gar nicht trainiert, der ist also... Das ist für so eine Mannschaft natürlich richtig schwer, wenn du viele Nationalspieler hast, die dann unterwegs sind und dann von irgendwelchen Auslandsreisen wiederkommen, die eben länger dauern. Das ist nicht angenehm. Auf der anderen Seite sind die Spieler froh, weil Training ist nicht. Du kannst immer nur die Rekonvaleszenz, das heißt ein bisschen Massage, dann ist schon wieder Abflug und dann ist wieder, so wie jetzt auch in diesem Fall, Kiel, dann hast du Sonntag einen freien Tag, Montag ist Regeneration und dann guckst du schon wieder Richtung Zagreb, also Belastung ist nicht. Für die Spieler ist das alles sehr, sehr angenehm. Zeigt mir aber auch, und da sind wir wieder bei Leon Goretzka, wenn die Mannschaft so funktioniert in so einem Zeitraum und der Trainer weiß, ich muss da gar nichts ändern, das läuft, das funktioniert, dann ist so ein Mann wie Leon Goretzka über Wochen raus und kommt nicht rein, weil keine Verletzung, das wünscht man niemanden. Die Mannschaft funktioniert, sie läuft und dann hat der Trainer gar keinen Grund, was zu ändern. Das heißt, die Spieler aus der zweiten, dritten Reihe haben überhaupt keine Chance, in die Mannschaft reinzukommen. Das geht dann nur über Trainingsleistung, dich zu zeigen. Du Training hast du irgendwie nicht, also bleibst die ganze Zeit draußen. Das ist also für die Jungs aus der zweiten Reihe sehr unangenehm.
Und auch für den Trainer, weil der muss das ja moderieren. Das ist vielleicht dann auch die schwierigste Aufgabe für Kompany, jetzt in den nächsten Wochen da für Frieden zu sorgen und allen irgendwo zu ihrem Recht zu verhelfen.
Du wirst lachen, du. Ich habe gestern Frankreich kommentiert, unter anderem Olympique Lyon. Die waren bei RC Lens. Der Trainer von Lyon ist Pierre Sage. Und der hat nach dem Abschlusstraining seiner Mannschaft gesagt, ich schicke euch dann den Kader zu, wer mit dabei ist. Also ich schätze, sie haben eine WhatsApp-Gruppe, dann stehen den ganzen Tag, gucken auf Handy und der Trainer, Feiertag, ich bin nicht dabei. Oder scheiße, ich muss mitfahren. Also wenn du auf dieser Ebene arbeitest, deiner Mannschaft nicht mal ins Gesicht sagen kannst, in der Kabine oder wo auch immer sagen kannst, also du dabei und du nicht, dann, glaube ich, hast du keine Einheit, sondern dann geht es gegeneinander. Aber Vincent Kompany, ich muss sagen, mir macht er einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich habe schon das Gefühl, er ist jung, er ist ein Ex-Spieler, so lange ist er noch nicht raus, er weiß, wie eine Kabine funktioniert. Ich traue ihm zu, dass er in der Wortwahl so sich verhält, wie Spieler sich verhalten. Das heißt, es muss mal ein Spruch her, es muss mal ein Flachs gemacht werden, es muss in der Kabine Spaß herrschen. Ja. Ich bin selbst 10 Jahre in der Fußballmannschaft gewesen, nicht hochwertig, aber ich weiß, wenn du den Mund nicht offen machst, wirst du in der Mannschaft nicht überleben. Du hast keine Chance. Du musst Quatsch machen, du musst die Sprüche abschießen, das gehört dazu. Und ich traue Kompany, obwohl er sehr ruhig daherkommt, durchaus zu, dass er das kann, dass er das beherrscht. Und vor allen Dingen, wenn irgendein Spieler im Kader ist, der sagt, ich kenne den Mann nicht, wer ist das? Ja, dann guck bei Wikipedia rein. Da steht alles drin, was er gewonnen hat. Und spätestens dann wirst du sagen, na, er muss es ja wohl gekonnt haben. Also von daher ist die Ausgangsposition nicht schlecht. Wir müssen warten, weil irgendwann hat auch Bayern München mal eine Durchhängephase. Was ist denn dann? Kann er das dann moderieren? Kommt er mit Leon Goretzka klar? Kann er ihn im Moment zur Seite stellen, weil er ruhig ist? Oder kommen dann doch mal die aus der zweiten Reihe? Die haben auch ihren Medienvertreter und sagen, du musst mal ein bisschen sticheln, weil das funktioniert hier gerade nicht für mich. Und dann sind die sofort da und helfen. Also diese Phase müssen wir abwarten. Die Saison ist noch jung. Aber es wird kommen, es wird definitiv kommen und dann ist er gefordert und dann muss er schauen, wie souverän er damit umgehen kann.
Du hast gerade gesagt, er ist bisher noch recht leise oder freundlich und ruhig und in der Ansprache an die Spieler offensichtlich so, dass sie ihn tatsächlich dann auch ja, unterstützen und auch sagen, das ist ein guter, mit dem kommen wir sehr gut klar. Aber er kann ja auch anders, weil du sagtest, da muss man mal bei Wikipedia gucken, man kann auch bei YouTube gucken, da kann man nämlich sehen, wie der richtig mal aus dem Sattel gehen kann und dann auch seine Mannschaft mal ordentlich zusammenstaucht.
Ja, er ist ja nun auch als aktiver Defensivmann gewesen. Da haben wir auch erlebt, der ist stinkesauer bei Gegentoren. Vor allen Dingen, wenn er nicht den Fehler gemacht hat. Und als Trainer bist du erst recht, der da draußen steht und weiß, ich kann jetzt hier keinen Fehler machen, aber weil du neben den Ball hertrittst, haben wir verloren. Dass du dann durchdrehst als Trainer, sagst, aber was läuft denn? Was habe ich dir denn gesagt? Lauf links rum, du rennst die ganze Zeit rechts. Dass du dann als Trainer sagst, hörst du mir nicht zu. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dann musst du natürlich so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, wie weit gehe ich? Wie laut werde ich vielleicht? Wie weit bin ich erklärend? So ein Jamal Musiala, glaube ich, nimmt er eher mal in den Arm und tätschelt ihn und sagt, Mensch, pass mal auf, mach mal so. Aber so ein Thomas Müller wieder vielleicht sagen, ey, du bist 35 Jahre alt. Wieso machst du immer noch dieselben Fehler? Habe ich dir nicht tausendmal gesagt, du sollst anders machen? Dass es da mal lauter werden kann. Aber dann musst du eben dieses Fingerspitzengefühl haben, welchen Spieler muss ich wie anfassen, damit er das versteht und umsetzt und nicht sich umdreht und sagt, der Alter hat sowieso nicht alle auf dem Baum und das mache ich trotzdem so, wie ich das will. Dann wirst du Unruhe im Verein haben, in der Mannschaft haben, dann wirst du auch keinen Erfolg haben. Und ich traue ihm zumindest zu, dass er es hinkriegt. Wir müssen ehrlich sagen, er ist ein Überraschungsgast. Den hat keiner als Trainer vorbei in München erwartet. Dann kommt er und alle sagen, der? Wo ist denn der Weltklasse-Trainer, den sie holen wollen? Er ist immer noch nicht da und Kompanie ist es nicht. Er muss noch einer werden. Anfangsphase, wir haben erst 4 Spiele, noch ist nichts passiert. Er wird irgendwann mal richtig gefordert werden und da müssen wir gucken, wie er damit umgeht. Aber im Moment macht das erstmal als Einheit, Trainer, Mannschaft einen guten Eindruck.
Wie hast du die Kritik von Didi Hamann an Jamal Musiala aufgefasst, dass der eben ja zu viel dribbelt, sich nicht in den Spielfluss integriert, dass er im Grunde er hat ihn ja schon fast als Störfaktor bezeichnet, hat er aber 2019 auch mal bei Lewandowski gesagt und da hat ihn die Geschichte dann auch eines Besseren belehrt.
Also bei den beiden Worten, Didi Hamann. Da bist ja schon raus. Das ist ja, spätestens da ist ja schon der Hinweis, Vorsicht, was jetzt kommt, nicht ernst nehmen. Das muss ich ja wirklich sagen, war ein toller Fußballer, gar keine Frage, aber er ist ja nur noch Anti. Also selbst Lob ist ja nur dann da, indem er indirekt sagt, eigentlich machst du es nicht so schlecht. Also das ist schon das Maximale an Lob, dass er mal sagt, die sind richtig gut. Also Didi Hamann, da bin ich wirklich sehr, sehr vorsichtig, sobald ich höre, er hat es gesagt, dann weißt du, okay, was jetzt kommt, ist zum Schmunzeln und kann man nicht ernst nehmen. Jamal Musiala lebt von genau dieser Geschichte. Das ist sein Leben. Wenn wir ihm sagen, das darfst du nicht mehr, dann wird er um Galaxien schlechter. Ja. Lass ihm das beibleiben. Das ist seine Stärke. Kopf nach unten, dribbeln, machen, tun. Auf einmal Ball weg. Ja, klar, passiert. Haben wir bei der Europameisterschaft gesehen mit sehr teuren Ballverlusten, das müssen wir auch sagen, wo man immer wieder gesagt hat, muss das so sein? Nochmal mit dem Kopf durch die Wand, machen wir was anderes. Aber wenn du ihm den Stecker ziehst und sagst, jetzt bitte nicht mehr, mach es anders, dann ist Musiala platt, dann hast du ihn nicht mehr. Und das ist doch die Qualität. Ein Florian Wirtz spielt es anders, aber ähnlich vergleichbar. Und wenn du auch dem sagst, geh nicht ins 1-gegen-1, mach deine Geschwindigkeit, Grundlinie, Flanke, Rückpass, aber bitte nicht mehr dribbeln. Ja, dann sind die beiden sportlich tot. Und das wollen wir doch gar nicht. Also lass ihn bitte so bleiben, wie er ist. Er wird sicherlich mit zunehmendem Alter vielleicht ein bisschen schlauer werden, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl bekommen. Muss ich jetzt gegen 2, 3, 4 Leute alleine anlaufen oder habe ich noch 10 andere auf dem Platz, die ich mal mit einbinden kann? Das wird er lernen. Aber wie gesagt, Didi Hamann, das ist nett und das ist sympathisch, das ist unterhaltsam. Und sobald ich höre, von ihm ist was gesagt worden, dann weiß ich, alles, was jetzt danach kommt, ist eigentlich nicht mehr ernst zu nehmen. Das ist
Also Musiala sollte man definitiv nicht kritisieren, da bin ich auch bei dir. Aber die Bayern-Abwehr, die müssen wir kritisieren. Das war in der letzten Saison schon ein Problem. Wenn man genau drauf guckt, ist es im Grunde schon seit Jahren ein Problem, das nur nicht so groß zum Tragen kam, weil es zu selten ausgenutzt wird. Aber in der Rückwärtsbewegung waren die Bayern auch unter Pep Guardiola schon leicht anfällig. Aber das hat sich ja nicht verbessert in den vielen Jahren. Glaubst du, dass Kompany dieses Problem mit den Spielern, die er jetzt aktuell zur Verfügung hat, im Laufe der Saison so weit in den Griff kriegt, dass es zumindest nicht so eklatant auffällt wie in der letzten Saison?
Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und ich bin auch total überrascht. Bayern München plant die Kaderzusammenstellung nicht für die Bundesliga. Dass sie da die Besten sind und sein wollen und davon ausgehen, wir werden Meister, das ist okay. Aber sie planen ja für international, sprich Europa, sprich Champions League. Und dann kommst du mit einem Min Jae Kim, der mit Messes in Neapel überragend Meister geworden ist. Ja, aber wir wissen, was aus Neapel danach geworden ist. Die Mannschaft ist auseinandergefallen. Die hatten jetzt mal eine tolle Saison. Aber ein Min Jae Kim war jetzt nicht der Überflieger. Sie holen einen Dario Upamecano, wo du schon bei RB Leipzig gesehen hast. Also von 10 Pässen sind wenigstens 1, 2 sehr wackelig. Stellungsfehler satt und reichlich. Und das sollte jetzt die Innenverteidigung für die Champions League sein. Wir haben es letzte Saison gesehen, Fehler ohne Ende, klappt vorne und hinten nicht. Dann holst du Max Eber und auf diesen Positionen werden sie nicht besser. Sie holen Hiroki Ito, klar, Pech gehabt, verletzt, fällt aus. Aber ehrlich gesagt, das ist ja auch nicht die Lösung. Also wenn du Champions League gewinnen willst, dann brauchst du da Granaten. Die sind teuer, keine Frage, aber die haben sie nicht bekommen. Und da muss man hinterfragen, warum haben sie nicht? Geld kann nicht das Problem sein. Hat Bayern München nicht das Standing auf dem internationalen Markt, dass solche Topspieler sagen, Bayern München, nee, Premier League, geil, da will ich auf jeden Fall hin, kann ich vielleicht auch noch mehr verdienen oder weniger verdienen, aber geilerer Fußball, tollere Vereine vielleicht. Alles Argumente, wo man hinterfragen muss, warum sind diese Star-Verteidiger nicht bei Bayern München? Mhm. Und du hast absolut recht, sie werden auf diesen Positionen große Schwierigkeiten kriegen, weil sie damit eben nicht das Champions-League-Niveau halten können, auf hohem Niveau. Wir reden über Real Madrid, über den FC Barcelona. Diese Vorrunde, Zagreb morgen, alles in Ordnung, da passiert nichts. Aber gegen Ende dieses Wettbewerbs, Halbfinale, vielleicht Endspiel, da wackelt das. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und da bin ich sehr überrascht, dass Bayern München in dieser Position nicht ordentlich reagiert hat, nicht ordentlich verpflichtet hat, sondern mit diesem Risiko in diesen Wettbewerb Champions League geht. Bundesliga, dafür reicht es, gar kein Thema. Aber das finde ich schon sehr bemerkenswert.
Also denkst du eher Finale daheim, dann wirklich daheim vom Fernseher und nicht im Stadion?
Also das ist ja, sie haben es ja schon mal erlebt, dass sie das Heimspiel zu Hause verloren haben oder nicht erreicht haben, so muss man es richtigerweise sagen. Also ich möchte schon sagen, ich gönne es ihnen. Es ist Bayern München, ja, denen gönnen wir in der Regel ja gar nichts. Aber nein, ich
gerade du als Gladbacher nicht.
Absolut, das sind die Falschen, würde ich sagen, damals 70er Jahre. Aber gut, okay. Nein, also das wünsche ich Ihnen schon, dass Sie zu Hause das Finale spielen können, aber der Weg ist extrem lang und Sie werden leider im Endeffekt, vermute ich mal, Niederlagen haben, die das ausbedeuten und wo du in diesen Niederlagen sagen kannst, du hast den Fehler gemacht, wegen deiner individuellen Problematik sind wir ausgeschieden. Ich glaube nicht, dass es kollektiv Probleme gibt, aber es wird daran scheitern, dass sie im Endeffekt, und das ist dann wahrscheinlich naheliegend, die Defensive, dass du wirklich sagen kannst, du hast den Fehler gemacht und wegen dir sind wir raus.
Fürs Spiel gegen Zagreb habe ich aber schon durchgehört, da siehst du jetzt keine großen Probleme. Du hast dich ja vorbereitet auf beide Mannschaften schon ein bisschen. Wo sagst du Zagrebs größte Stärke oder wo müssen die Bayern aufpassen?
Also wenn wir sagen, wo müssen die Bayern aufpassen, dann scheint es ja so zu sein, als wenn Bayern München etwas hat, wo Zagreb besser ist. Und er sagen würde, okay, wenn sie da wenig schwächeln, die Bayern, da hat Zagreb dann Möglichkeiten, das auszunutzen. Haben sie nicht. Also Bayern München wird an sich selber scheitern, wenn sie es nicht ernst nehmen. Sie können sich das Spiel ähnlich wie in Kiel sehr leicht machen. Das heißt, mit Anpfiff konzentriert da sein, sofort runterspielen, das Ganze gerne mit frühen Toren. Und wenn du dann eben im Heimspiel mit wieder mal ausverkauften Haus dem Gegner klar zeigst, vom Spielanteilen her, von der Dynamik her, gerne auch vom Spielstand. Also wenn du überlegt hast, du kannst dir was mitnehmen, das vergiss mal schön. Dann hast du das in aller Ruhe in der Hand und dann kannst du es runterspielen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Es liegt eher an den Bayern. Sie können eher wahrscheinlich an sich selber scheitern als am Gegner.
Zagreb momentan Dritter, glaube ich, in der kroatischen Liga. Ein Punkt hinter der Spitze. Dritter in Spanien. Derzeit Real Madrid und die empfangen den VfB Stuttgart. Und der VfB Stuttgart, ja gut, der hat sich jetzt dann mit dem ersten Saisonsieg am Wochenende gemeldet zu deinem Leidwesen mit einem 3:1 in Gladbach.
Vielen Dank nochmal für den Hinweis.
Ja, Dankeschön. Kann leider nicht drum rumgehen.
Ja, Katastrophe, sage ich ganz ehrlich. Ich habe da wenig Verständnis für meine Borussia aus Mönchengladbach, die ja letzte Saison schon gesagt und analysiert hat in der Sommerpause. Defensiv haben wir Probleme. Und dann machst du nichts auf diesen Positionen. Du gehst genau mit derselben Defensive rein. Wir haben Luka Netz gesehen, der da diesen Fehler macht vor dem 1:2. Ja, netter Junge, ja, junger Bursche, ja, Fehler darf er machen. Nee, darf er eben nicht. Das ist das Problem. Roland Birkmann sagt, bei ihm müssen wir das zugestehen, dass er Fehler macht. Nee, es ist Bundesliga, es ist Gegentor, es ist Einleiten einer Niederlage, es steht 0 Punkte. Und für mich ist das echt ein Rätsel, wie du eine unveränderte Abwehr in die neue Saison schickst, wo du letzte Saison schon gesagt hast und gesehen hast, ja, Bundesliga-tauglich sind sie nicht unbedingt, vor allen Dingen auf den Außenpositionen. Joe Skelly hat genauso Probleme, obwohl er US-Nationalspieler ist und durchaus auch Stammspieler in der Bundesliga. Für mich ein Schattenspieler, läuft immer schön mit dem Gegenspieler mit, aber richtig töten, sage ich mal, in einem Zweikampf kann er nicht. Warum reagiert man nicht? Und dann gehst du mit derselben Defensive in die neue Saison, bist überrascht, dass du jetzt schon wieder so viele Gegentore hast und hast zwei Heimspiele verloren. Das ist ja auch so ein Wahnsinn. Du hast keinerlei Heimstärke im Jahr 2024 und trotzdem ist die Hütte rappelvoll. Ja. Du musst also bei jedem Heimspiel sagen, ey, 50.000 Leute sind da, gut, zieh mal die Gästefans noch ab. Danke, dass ihr da seid, dass ihr vorher schon wisst, es wird wahrscheinlich eine Niederlage geben und trotzdem kommt ihr. Geil, Dankeschön dafür. Das kann ich nicht verstehen. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe große Bedenken. Die Borussia wird sich auch jetzt wieder am Saisonende unten reinfinden. Ich hatte letzte Saison die Hoffnung, ja okay, mit Heidenheim und Darmstadt hast du schon mal zwei Absteiger, also direkt runter geht's nicht. Ja, siehe Heidenheim, die haben es dann doch geschafft und gehen ja sogar in den Europapokal. Ähnliches würde ich jetzt sagen, mit Kiel und mit St. Pauli ja schon mal zwei, die direkt runtergehen. Ob das wirklich so kommt, weiß man nicht. Aber es geht tatsächlich darum, Viertletzter zu werden. Das ist sehr, sehr schade, dass es wieder so ist. Aber das ist, meine ich, das realistische Ziel. Alles andere ist gerne herbeireden, aber dafür ist die Qualität nicht da. Trotz Offensive, Stöger, Kleindienst, top. Sander, top. Alles gut gemacht, aber das ist jetzt ein ganz blöder Satz, aber der stimmt. Spiele gewinnst du vorne, Titel gewinnst du hinten. Das heißt, Titel in diesem Fall gerne so früh wie möglich Klassenerhalt. Und da hat die Borussia große Probleme hin.
Wie siehst du denn den VfB Stuttgart jetzt im Spiel gegen Gladbach? Hast du gesagt, okay, da haben sie gewonnen, da haben sie dann aber auch das wahrscheinlich ausgenutzt, was bei Gladbach eben das große Problem ist. Mit Blick auf Real, kann man da aus dem Gladbach-Spiel für Stuttgart Rückschlüsse ziehen?
Der einzige Rückschluss ist, du hast keine Chance. Das ist so. Ey, wenn du Real Madrid, wo haben die Schwächen? Guck dir die Offensive an. Rodrigo vorneweg, jetzt haben sie so ein bisschen vielleicht eine Verletzungsproblematik, muss man mal schauen, ob das so ist, aber ja, Kylian Mbappé, über wen reden wir? Und dann kommt der VfB Stuttgart und sagt, ja, wir haben aber einen Chris Führich, Nationalspieler, gut, der ist jetzt ein bisschen kränklich, vielleicht spielt er auch gar nicht, aber wenn der mal einen guten Tag, ja, dann sind immer noch 10 andere da, die dann immer noch besser sind. Also der VfB wird leider keine Chance haben. Er muss allerdings natürlich, muss das versuchen. Klar, wenn du das Spiel so lange wie möglich offen hältst, hast du vielleicht eine Chance. Aber stell dir das vor, du spielst im Bernabeu. Da hast du als Spieler immer drauf gehofft, so einen Wettbewerb da spielen zu können. Dann kommst du ins Stadion und guckst da nach oben und sagst, gibt es ja noch irgendwo einen Himmel? Hier ist ja nur Zuschauer. Alle sind sie gegen dich. Dann bist du auf diesem legendären Rasen. Dann denkst du ja schon vorher, vielleicht hast du schon mit dem Gegenspieler abgesprochen, kriegst nachher dein Trikot. Das ist so ein bisschen das Problem. Du musst versuchen zu überleben, im wahrsten Sinne des Wortes sportlich heil rauszukommen aus der Nummer. Es wird nicht reichen. Das würde mich sehr überraschen. Aber wir haben ja mal eingangs gesagt, rund 7,5 Punkte reichen für das Erreichen des Achtelfinales. Also es muss nicht real sein. Sie können es auch gerne woanders holen, zum Beispiel in den Heimspielen. Aber nee, keine Chance bei Real.
Du hast die Namen bei Real aufgezählt, brauchen wir nicht nochmal wiederholen, kennt jeder natürlich, aber einer fehlt ja im Vergleich zur Vorsaison und das ist vielleicht auch momentan noch so ein auf sehr hohem Niveau geklagt, Toni Kroos als Bindeglied zwischen allem, das ist, weil Carlo Ancelotti ja auch gesagt hat, so nach den letzten Spielen, ja, so ganz funktioniert das jetzt noch nicht wieder, da sind die Linien, die Abstände zwischen den Linien noch zu groß. Ist das Understatement, Klagen auf hohem Niveau, weil man ja in der Liga auch eine kleine Lücke hinter Barca hat, die natürlich alles gewonnen haben. Und Real hat, glaube ich, 3 Siege, 2 Remis bisher.
Also ich habe es ja einmal in dieser Saison schon kommentieren dürfen und ich habe dieses Problem gesehen. Natürlich denkst du als erstes, Luka Modric kann er spielen, nur der hat auch schon fast die 4 vorne stehen, er ist jetzt 38. Also der kommt immer wieder mal rein gegen Ende eines Spiels, aber der hat natürlich auch nicht mehr die Puste für 90 Minuten. Es scheint mir fast mehr so auf Valverde rauszugehen, dass er da spielen soll. Aber der kommt dann mehr über die rechte Seite des Mittelfelds und Kroos war über links. Also sie haben auf der Position echt ein Loch, echtes Problem. Und da hat er recht. Das haben sie nicht gelöst bekommen. Wir haben Kroos in der Nationalmannschaft sicherlich prominenter gesehen als bei Real, die bei uns hier vielleicht nicht so oft gezeigt werden. Was der für eine Qualität hat, für Diagonalpässe auf den Grashalm genau gespielt. Das ist einzigartig gut. Und das fehlt Real Madrid. Und das haben sie nicht aufheben können, dieses Loch schließen können. Und da stehen sie auch nicht im Kader, dass irgendeiner da ist, der das kann. Also sie müssen das Spiel ein bisschen anders aufziehen. Sie müssen vielleicht auf die rechte Seite verlagern, statt bisher über die Großseite zu spielen. Sie wissen, dass sie in der Vorwärtsbewegung extrem tolle Spieler haben, viel Geschwindigkeit, dribbelstark, da ist eine ganze Menge Qualität. Also sie müssen sehr schnell den Ball dahin bekommen. Das geht über lange Bälle, ist aber nicht Real Madrid-Spiel. Das machen sie in der Regel immer flach. Also gerne das Mittelfeld schnell überbrücken, um dann die Jungs nach vorne zu schicken und dann gute Wünsche hinterher, seht zu, dass ihr klarkommt. Das wird funktionieren. Aber du hast schon recht, diesen Toni Kroos-Ersatz, den haben sie nicht gefunden und Transferliste ist geschlossen. Den gibt es auch in der Hinrunde zumindest nicht.
Mal gucken, wie Ancelotti das dann auffällt. Auf jeden Fall, wenn Stuttgart eine Chance haben will, müssen sie mutig draufgehen mit Demirovic und Undav. Geht das natürlich, Undav vor allen Dingen natürlich auch mit Trash Talk. Der hat schon angekündigt, den Antonio Rüdiger, den wird er zumindest dahingehend ordentlich bespielen. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das ist aber auch, dieser Dennis Undav, das ist ja ein Spielmacher. Also das heißt jetzt nicht, er soll das Spiel machen, sondern ist einer, der einfach dieses Spiel, Fußballspiel genießt, der möchte ein Spiel machen, der freut sich auf jedes Fußballspiel und der freut sich auch auf dieses Spiel, klar. Mhm. Aber da ist natürlich jetzt eine gewisse Gefahr, dass er vielleicht so im Tourismusmodus über den Rasen läuft und sagt, Mensch, wie toll ist das hier alles? Ach, Toni, grüß dich, wie ist es denn? Ja, gucken wir mal, was läuft. Und Trikot können wir nachher auch noch tauschen, ist ja auch schon mal klar, dass wir das machen. Der ist mir so ein bisschen zu lockerflockig unterwegs für so ein Spiel. Der sollte das schon versuchen, ernst zu nehmen. Demirovic ist da vielleicht ein bisschen anders unterwegs, aber vielleicht ist es auch die Lockerheit, die Undav einfach braucht, um seine Qualitäten abliefern zu können. Manchmal sieht man ihn ja dann minutenlang gar nicht auf dem Rasen. Auf einmal ist er da und bums, passiert ist. Wie Nationalmannschaft, da hast du ja auch am Anfang die ersten Minuten gedacht, spielt er mit und wenn ja, wo ist er? Und dann ist er reingekommen ins Spiel, hat die Bindung gefunden, macht das Tor in die Vorbereitung. Also das ist so seine Qualität, aber das ist so ein Luftikus, würde ich sagen. Das könnte ich mir vorstellen, dass der noch mit einem Touristenrucksack auf dem Rasen geht und sagt, ich guck mal hier, was los ist. Ja, der muss das ernst nehmen. An ihm hängt eine ganze Menge. Demirovic alleine vorlaufen zu lassen, geht nicht. Er muss da unterstützen. Und ja, wenn er da mal trifft in Bernabeu, dann wäre das für seine persönliche Vita natürlich eine gigantische Geschichte.
Angekündigt hat er auf jeden Fall schon, wir dürfen uns nicht, Zitat, in die Hose scheißen.
Hat er recht, hat er absolut recht. Du darfst keinen Respekt haben. Alles das, was ich gerade gesagt habe, ist sicherlich humorvoll gemeint und auch so zu verstehen. Aber wenn da Anpfiff ist, dann musst du es probieren. Das ist okay. Das ist der Vorteil der Champions League. Du bist dann eben nach einer Hinspielniederlage nicht sofort unter Druck. Es gibt nicht den Rückspiel. Es gibt nicht sofort dieses, jetzt müssen wir aber wieder alles gut machen. Dafür hast du noch Spiele genug. Und so gesehen ist es vielleicht dankbar, dass du Real Madrid, klar, hätte auch ein anderer Gegner sein können, aber das haben sie den Zug losbekommen, dass du die am ersten Spiel schon mal weg hast. Dass du nicht am Ende, wenn es wirklich eng werden sollte, oh, jetzt müssen wir nach Madrid, da müssen wir jetzt gewinnen, sonst sind wir raus. Das ist schon mal weg und alles andere kannst du danach noch in den anderen Spielen auffangen. Das mag vielleicht ein Vorteil sein.
Was sonst noch so los ist?
Für Manchester City wird es am Mittwoch auf dem Feld ernst. Heimspiel haben sie in Inter Mailand. Also das ist auch ein sehr, sehr schönes Duell, eine sehr, sehr schöne Paarung. Aber für City wird es am Montag schon mal ernst, nämlich vor Gericht an einem geheimen Ort vor einem unabhängigen dreiköpfigen Disziplinargremium. Da muss sich der Verein nämlich wegen vielfachen Verstoßes gegen Finanzregeln verantworten. Ankläger ist diesmal nicht die UEFA, sondern die Premier League und die britische Presse schreibt jetzt schon vom Fußballprozess des Jahrhunderts. Gehst du da bei diesem Superlativ mit?
Das ist die original englische Presse. Also es kann nie dicker genug sein, da muss immer noch mal draufgesetzt werden. Gut, das Jahrhundert ist noch relativ jung, so gesehen mag das vielleicht fußballtechnisch auch noch passen. Aber tatsächlich, da hat man mal einen Promi an den Wickel gekriegt und dann will mal ab heute in diesem Gerichtsurteil oder zumindest erstmal mit dem Verfahren schauen, ob da wirklich alles so richtig gelaufen ist. Wir können ja dankbar sein, dass wir Journalisten haben, ja, die sowas ans Licht bringen. Dann könnte ich auch sagen, schade, dass wir Journalisten haben, die ständig das Dreckliche suchen und immer wieder versuchen, da die Skandale ans Licht zu bringen. Aber schön, dass es möglich ist, dass Journalisten dort über die zugespielten Unterlagen das entsprechend auch weitergeben. 115 Fälle soll Manchester City nicht sauber und ordentlich gearbeitet haben. Es gibt ja sowohl in der englischen Premier League, der FA, dem Verband, vergleichbar mit der DFL, aber auch in der UEFA dieses Financial Fair Play. Und 115 Mal dagegen zu verstoßen und nicht einen Euro zu viel zu zahlen, sondern ein bisschen mehr zu viel zu zahlen, das ist schon interessant und ich glaube, es geht eben nicht nur das Verfahren oder Falschverhalten von Manchester City, sondern generell diese Struktur. Irgendein Scheich hat da das Sagen, irgendeiner gibt das Geld, wer macht das, wie geht das, über welche Kanäle läuft das. Irgendein kleiner Verein hat eben keinen Scheich, der nur seinen Schützenkönig, der mal eben mit seiner Bäckerei ein bisschen Geld reinpulvert. Das ist es dann und die Großen haben immer irgendwelche Hintertürchen. Also das mal aufzudecken, macht auf jeden Fall Sinn. Frage ist natürlich, will man das? Wenn die FA das will, dann haben wir nicht nur Manchester City, dann haben wir Newcastle United und alle anderen, die von Scheiß abhängig sind, von irgendwelchen Zahlungen. Ich hatte mal eben von Olympique Lyon gesprochen, weil ich es gestern gehabt habe, bin ich da noch nah dran. Deren Präsident, US-Amerikaner, Milliardär, die haben Defizit, ja, keine Sorge, die 60 Millionen zahle ich aus meiner Tasche. Ja, dann sind die wieder blank, dann funktioniert das wieder. Ist das so? Müssen wir das so machen? Wollen wir das so? Also da bin ich sehr gespannt, ob man ernsthaft untersucht, was ist da gemacht und wollen wir ein richtiges Urteil? Oder ob man sagt, naja, okay, es ist alles in Ordnung, irgendwie schläuft das dann wieder ein. Da bin ich sehr gespannt. Dieses Urteil kann für England zumindest schon mal eine ganz weitreichende Folge haben.
Ja, da kann ein Präzedenzfall geschaffen werden. Du hast Newcastle schon angesprochen. Vor ein paar Jahren hatte die UEFA ja City schon mal verknackt, dann auch zu einer sehr hohen Geldstrafe verurteilt und sogar ja auch mal aus dem Europacup ausgeschlossen. Das wurde dann vom CAS wieder alles kassiert, weil die Beweise dann doch nicht ausreichten. Also muss die Premier League ja im Grunde jetzt in den letzten 6 Jahren doch noch einiges an weiteren Beweisen gesammelt haben, um überhaupt jetzt ja sich eine Chance auszurechnen, das dann auch jetzt entsprechend vorzubringen, dass das vielleicht dann auch zu einer Anklage oder eben auch zu einer Bestrafung führen kann. Also das wird wirklich sehr, sehr spannend sein. Rechnest du tatsächlich denn jetzt ganz persönlich mit einer Strafe und auch mit einer merkbaren Strafe? Weil man kann ein bisschen auf die Finger hauen. City selbst sagt, boah, wir akzeptieren alles, was kommt. Da scheint man ja sehr sicher zu sein, dass da nicht viel kommt.
Es ist ja eigentlich widersinnig. Du verklagst einen Verein, weil er nicht sauber sich verhalten hat gegen Financial Fair Play, weil irgendwelche Geldgeber im Hintergrund dazu geführt haben, damit man sich so verhält. Da gibt es vielleicht ein Urteil, wo sie 3-stellige Millionenbeträge bezahlen müssen als Strafe. Und derjenige, der das Geld gegeben hat, damit man sich dagegen verstoßen hat, der sagt dann nachher, schick mir die Rechnung mal rüber, ich bezahle das schon mal. Also sind wir wieder bei dem Scheiß. Das ist ja Wahnsinn eigentlich, dass du das, was du verklagen und verurteilen möchtest, dann als Absender in der Kontoüberweisung genau den siehst, den du eigentlich dahinter vermutest. Das ist schon wirklich widersinnig. Ich bin ja sehr gespannt. Die FA weiß genau, das ist ein Pulverfass. Wenn sie das Ding hochgehen lassen, dann ist natürlich der Aufschrei berechtigterweise da. Hey, Leute, das waren aber nicht die Einzigen. Die anderen machen das ganz genauso. Da kannst du vielleicht noch sagen, ja, habt ihr Beweise, dann müsst ihr das vorlegen, dann können wir es genauso wieder mal ins Urteil bringen. Aber solange wie nichts da ist, können wir nichts machen. Dann bist du einigermaßen alle raus. Ich glaube, dass das sehr, sehr unangenehm ist und dass man vielleicht auch hinter den Kulissen durchaus mal miteinander spricht und sagt, wie kommen wir aus dieser Nummer aus? Im Endeffekt ist es der Journalist, der diese Geschichten, diese geleakten Unterlagen an die Öffentlichkeit gebracht hat, dass man da fürchterlich verärgert drauf ist und sagt, Mensch, lass das doch laufen, es funktioniert doch, es regt sich doch gar keiner drüber auf, irgendwie ist doch alles okay. Ja. Und jetzt müssen sie sich damit auseinandersetzen. Bin da sehr gespannt. Ich glaube eher, dass es irgendein Urteil gibt, wo man keinem richtig vor die Füße tritt und irgendwie alle mitleben können und vor allen Dingen dieses ganze Finanzgebaren in England nicht jetzt ins Wackeln bringt, sondern alle anderen Vereine auch so weitermachen.
Weil es könnte ja auch diplomatische Verwicklungen noch geben. Man spekuliert ja auch, dass es dann zu Verwerfung zwischen der britischen Regierung und Abu Dhabi kommen kann. Und da hat man ja auch generell irgendwelche gegenseitigen wirtschaftlichen Interessen. Also das könnte ja dann noch eine Instanz höher gehen aus dem Sport raus.
Also wo gehen wir da gerade hin? Ja. Das ist ja wirklich verrückt. Wir sind auf einer Ebene, wo die Politik Geld in den Fußball steckt und man da jetzt, wie du schon berechtigterweise sagst, mit ganz viel Fingerspitzengefühl sich verhalten muss, damit man keinen verärgert. Aber im FC Everton, den hat man rangekriegt und dem hat man erstmal 15 Punkte abgezogen. Das haben wir nachher so ein bisschen doch mal geändert. Aber der hat eben nichts und der ist bestraft worden, wo man vielleicht sagt, hey, endlich haben wir mal einen, den wir mal so richtig hier verurteilt haben. Aber bei den Großen sagt man, nee, das ist so dieses Typische, die Großen lässt man laufen. Da bist du dann wieder ganz anders unterwegs. Das ist sehr, sehr schade. Also wäre schön, wenn man die Engländer ein bisschen Eier in der Hose hätten und sagten, so, jetzt haben wir hier unsere Regeln. Ihr habt dagegen verstoßen. Wir wollen das in einem fairen Urteil, in einem fairen Verfahren dann hinterfragen. Und dann werden wir ein Urteil sprechen. Und dann müsst ihr das akzeptieren. Und wir gucken nicht auf irgendwelche Downing Street 10, die auf einmal anrufen und sagen, ey Leute, das geht aber nicht. Wir müssen ein anderes Urteil haben. Das kann nicht sein. Also wäre schön, dass das mal wirklich so wäre, einfach ein Urteil zu fällen, was gemäß dem Verfahren korrekt wäre. Gehe ich aber nicht von aus. Mhm. Irgendwie wird sich das so einschlafen, dass alle sagen, okay, sind wir nochmal heil rausgekommen aus der Nummer.
10 Wochen werden erstmal die Anhörung dauern und ein Urteil ist also nicht vor Anfang 2025 dann zu erwarten.
Alle mal herhören.
So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es noch ein bisschen Werbung gibt. Erstmal für den Fever Pitch Podcast natürlich. Da sind wir hier, den sollt ihr unbedingt abonnieren, da wo es Podcasts gibt, dann verpasst ihr keine Folge. 4-mal die Woche gibt es uns aktuell und damit ihr immer ganz genau wisst, wann wir da sind, einfach abonnieren. Dann ist das Ding automatisch in eurem Podcatcher und wenn ihr es dann noch abonniert ihr dann schon habt und dann vielleicht noch rezensiert und ein bisschen liked, dann freuen wir uns auch. Aber ihr solltet auch den Podcast von Ralf natürlich abonnieren. Bosses Bundesliga-Blog heißt er und den gibt es nicht 4-mal die Woche, den gibt es 1-mal wöchentlich.
Immer am Donnerstag kommt eine neue Folge, kurz vor dem Wochenende gucke ich nochmal drauf. Also ich habe nicht nur die Bundesliga im Blick, sondern auch viele, viele Themen außerhalb des Fußballes, wo ich wirklich sehr, sehr breit aufgestellt bin in meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog, weil ich so überlegt habe, braucht es dich noch in der Podcast-Welt, um nochmal mit einem Trainer, nochmal mit einem Spieler. Da gibt es so viele gute Podcaster, wie du das bist, wie andere sind, wo ich einfach sage, lass die Jungs doch machen, da musst du dich nicht nochmal in die Schlange stellen. Nein, da bin ich so ein bisschen weg, das gibt es auch. Es gibt auch mal einen Trainer, mal einen Spieler, ist alles okay. Aber es gibt vor allen Dingen Themen, die so abseits des Fußballs liegen, die vielleicht nicht so in der ersten Reihe stehen, weil auch andere Medien nicht mal drauf gucken. Und das ist eigentlich so mein Thema, wo ich immer wieder mal als Trüffelschwein unterwegs bin und mal Themen ausgrabe, wo man so einen Aha-Effekt hat. Was, das gibt's, wusste ich auch noch nicht. Das ist eher so das, was bei mir vielleicht zu hören ist. Und das gibt es dann immer donnerstags in Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt, wie das neuerdings ja immer so schön heißt, ohne die einzelnen Anbieter aufzählen zu wollen. Und man ist ja auch wenig überrascht. Geht dir das genauso, als wenn du mal am Ego-Surfen bist bei Google und sagst, wo gibt es mich denn überhaupt? Ja. Auf welchen Plattformen da verlinkt worden ist, wo du denkst, im Ausland und was nicht alles. Also das ist schon bemerkenswert, oder?
Ja, im Grunde kann man gehört werden, da wo die Leute hören wollen. Also es ist wirklich überall, es ist weit verbreitet und es geht mir genauso. Ich habe auch schon Namen da beim Googlen gesehen, wo ich dachte, hui, kannte ich noch nicht. Muss ich mir als App vielleicht mal holen und dann gucke ich so, na, vielleicht doch lieber eine andere App, aber es funktioniert. Und das, auch wenn man dann die Statistiken der Podcasts sich mal anguckt, aus welchen Ländern auf dieser Welt dann man Zugriffe hat, denkt man auch so, schön.
Ja, spaßig ist, wir reden über Deutsch und dann hast du ein Ursprungsland, wo von dort reingeschaltet wird, wo du denkst, die sprechen jetzt aber nicht unbedingt Deutsch, sind jetzt alles deutsche Auswanderer, die gesagt haben, ey, bei Malte bin ich gut aufgehoben. Das ist schon wirklich interessant und spannend, aber es zeigt nochmal, wie klein die Welt geworden ist.
Und so ist es.
Podcast platzt ja noch wirklich aus allen Nähten, das ist ja nun heute ein Must-Have, das muss wirklich jeder haben und schön, dass es das gibt, dass also wirklich jeder sich dort auf solchen Plattformen mal zeigen kann. Und wir versuchen ja auch innerlich, sowohl du wie auch ich, so interessant zu sein, dass man aus diesem Überangebot an Fußball-Podcasts tatsächlich noch ein bisschen herausstechen kann, wo ein Hörer sagt, oh, das ist gar nicht mal so schlecht, was die Jungs da machen. Höre ich mal öfters rein. Ja. Denn da haben wir beide natürlich echt Pech, Malte, mit Thema Fußball.
Ja, das stimmt.
Wie viele Podcasts auf der Welt im Fußball gibt?
Ich würde mal sagen, zu viele, als dass man sie alle aufzählen kann. Ob sie inhaltlich zu viele sind, das möchte ich gar nicht behaupten, aber es sind einfach zu viele, um sie alle zu nennen und natürlich, um sie alle dann auch hören zu können. Also da muss man schon rausstechen. Wir freuen uns, wenn wir mal in den Top 100 in China sind. China beim Fußball. Ist der Fever Pitch Podcast regelmäßig?
Ja, guck mal an. Also da weiß ich noch gar nicht. Ich muss jetzt mal über Google Translate machen. Ich kenne die Zeichen gar nicht für Bosses Bundesliga. Bekannte von mir macht einen Reitsport-Podcast, wo ich denke, okay, wie viel gibt es davon? 5? Sind das dann schon so viele? Also da stehst du ganz alleine in der ersten Reihe. Aber generell, also zum einen macht es ja Spaß, einen Podcast zu produzieren. Und ich bin auch immer begeistert, wenn du irgendwelche Interviewpartner ansprichst und fragst. Und es gibt selten, dass jemand sagt, nö, will ich gar nicht, keinen Bock. Oder
eigentlich nie.
Dauer, das ist mir zu lange. Also die sind doch alle bereit, da zu reden. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, und alle freundlich, alle nett, alle haben Bock und alle haben auch großen Spaß daran, sich einfach auszutauschen und über ein Thema zu sprechen. Da ist man ja auch immer gleich dann auf dem gemeinsamen Nenner und vielleicht inhaltlich nicht immer, weil man ja manchmal dann auch vielleicht unterschiedliche Sichtweisen hat, aber auch gerade das macht es ja komplett interessant. Aber das Thema Fußball, das verbindet.
Ja, genau, darum geht es eigentlich. Also die Hörer wissen, es geht um Fußball, Überschrift hast, die so ein bisschen reizt, die ein bisschen vielleicht eine Frage hinterlässt, die einen interessiert und man sieht den Gast und meint auch, das ist der richtige, gehört da rein. Das ist schon sehr, sehr dankbar, das muss man wirklich sagen. Und dass die Hörer das annehmen, das ist ja das Wichtige. Also wenn wir es hier produzieren und du merkst, Zugriffszahlen null, dann können wir es vielleicht auch selber lassen. Ich glaube auch nicht, dass nur die Familie zuhört, sondern die noch dazu hören, prügeln und sagen, du musst was machen, damit die Zugriffszahlen steigen. Also das ist schon eine gute Geschichte, dass wir uns sowohl du als auch ich mit Bosses Bundesliga-Blog da in dieser Podcast-Welt tummeln und Gott sei Dank auch gehört werden. Das ist natürlich sehr, sehr dankbar an die Hörer, die das immer wieder mal aufnehmen und reinhören und eben nicht nur die Großen, sondern auch, wenn ich jetzt zumindest über mich sprechen darf, die Kleinen dabei nicht vergessen werden.
Und die Cross-Promo macht es dann eben auch, dass man auch neue Hörerschichten dann einfach erreicht. Und das ist das Schöne, dass das in der Podcast-Welt auf jeden Fall funktioniert und auch angenommen wird. Dich hören wir mehrfach diese Woche dann noch bei Flashscore. Sag noch kurz, mach noch kurz Werbung für deine Einsätze in der Champions League.
Oh, das wird voll. Ich muss ehrlich sagen, ich muss hier mein Handy dazu geben, weil ich auf die Karte kriege. Also wir haben über Bayern München in Dynamo Zagreb gesprochen, das wissen wir. Das gibt's in dieser Woche bei Flashscore. Das ist ein Streamingdienst, der über den Browser und auch über die entsprechende App zu hören ist. Dann habe ich am Mittwoch Manchester City Inter Mailand. Das geht über bet365. Donnerstag ein Doubleheader mit Feyenoord Rotterdam gegen Bayer Leverkusen und Atletico Madrid gegen RB Leipzig. Völlig überraschend, alle deutschen Spiele bis eben auf Stuttgart. Dann geht's weiter am Sonntag mit Sky, das Fernsehspiel aus Frankreich, Olympique Lyon gegen Olympique Marseille. Dann ist die Woche durch.
Da hast du einiges zu tun in Vor- und Nachbereitung und eben auch während des Kommentars natürlich. Und da wünschen wir dir viel Spaß beim Kommentieren, Dankeschön. Gute Spiele, viele Tore und euch viel Spaß beim Gucken, beim Hören und ja, vor allen Dingen auch dann weiter beim Podcast hören. Ralf, vielen Dank.
Dankeschön für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, Martin.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.